Einen schönen guten Abend. Es sollte da irgendwas passieren, oder passiert auch, ja, tatsächlich funktioniert. Also wir haben ein interessantes Thema. Machen wir mal Abstimmung, wofür sind Sie? Für Chancen oder für Niedergang? Ich habe meinen Vortrag in zwei Teilen. Und der eine betont den einen Teil ein bisschen und der andere den anderen. Und ich hoffe, dass wir am Schluss mit dem Positiven überwiegen werden. Gleich einmal zur Warnung, falls Sie Verständnisschwierigkeiten haben. Ich hoffe, Sie haben einen Langenscheid mit, damit Sie nachblättern können, wenn Sie das eine oder andere Vokabel nicht verstehen. Eben, ich bin ein Österreicher. Und Sie müssen da auch ein bisschen die Mentalität der Österreicher verstehen. In amerikanischen Lexikas heißt es ja, das ist das wilde Bergvolk hinter den Alpen. Also der bin ich da, dass ihr das Bescheid wisst. Gell? Also Vorsicht, gell? Und wir haben eine besondere Einstellung zu den Problemen dieser Welt. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Das hat man damals in den Kriegsauseinandersetzungen, wo die Monarchie noch existiert hat. Dann erinnern Sie sich noch an den Bruno Kreisky, unser Bundeskanzler in Österreich. Der hatte so langsam gesprochen, dass zwischen den Worten bei seinen öffentlichen Auftritten die Blasmusik spielte. Und einer seiner ersten Sekretärinnen wurde gekündigt, weil sie nicht so langsam stenografieren konnte, wie er sprach. Sie kennen den Spruch oder auch vielleicht eines dieser morbiden Wiener Lieder, und da gibt es diese Aussage, Wien bleibt Wien, und für manche ist es die größte Drohung aller Zeiten. Zum Einstieg möchte ich mit Ihnen einen kleinen Kochkurs machen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne Frostschenkeln isst. Ah, da hinten gibt es jemand, ja. Also man muss wissen, wie man einen Frosch kocht. Wenn man das nicht weiß, dann kann es sein, dass man nicht ans Ziel kommt. Und nämlich, was passiert ist, wenn man den Frosch ins heiße Wasser werfen würde, der würde das unangenehm finden, der würde sofort wieder rausspringen. Also, man nehme einen Frosch und gebe ihn in ein sehr angenehm lauwarmes Wasser. Man nennt es Wellness. Man dreht dann ein bisschen auf, dass er so ein bisschen sprudelt, so dieses Wellness-Pool, Whirlpool. Und wenn man dann immer so alle 2-3 Minuten so um ein paar Grad das erhöht, dann hat man das zwar nicht so schnell, aber mit Sicherheit ist er dann so nach einer Stunde durch. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist ein Prinzip, das man mit Ihnen macht. Und Sie merken es gar nicht, weil nämlich die Temperatur nicht um Minuten gesteigert wird, sondern so alle paar Monate wieder mal ein Grad dazu und so übers Jahr und über die Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte, und inzwischen möglicherweise sind Sie schon durch. Also falls Sie schon durch sind, dann entspannen Sie sich, dann brauchen Sie sich heute nichts merken. Dann ist die Sache schon erledigt. Wie Sie schon am Rande mitbekommen haben, ich bin der Herausgeber von dem Magazin Z. Und mit dem Magazin Z, das steht für Zukunft, versuchen wir, die Entwicklung unserer Gesellschaft aus der Perspektive christlicher Werte anzuschauen. Wir sind ja heute in einer Kirche, da kann man ja von christlichen Werten sprechen. Woanders ist es ja schon nicht mehr erlaubt, aber darum fühle ich mich heute da entspannt und weise darauf hin, dass es auch mal Christentum in Deutschland gegeben hat. Man kann das nachlesen in historischer Literatur. Jedenfalls, wir versuchen so ein bisschen den Rückblick zu machen, wie könnte etwas ausschauen, wenn man das, was irgendwann mal wert war, in Bezug zu dem setzt, was heute passiert. Und diese Ausgabe, die ist da draußen auf dem Ständer, die können Sie gerne mitnehmen als Muster, damit Sie das kennenlernen. Und darauf folgt dann eine wichtige Entscheidung, eine der wichtigsten Entscheidungen in Ihrem Leben. Sie schließen dann ein Abo ab, damit Sie dann auch die nächsten Ausgaben bekommen und wissen, was so am Laufenden ist in dem Bereich. Also das sind so jetzt ein paar Covers, die aus den verschiedenen Ausgaben gekommen sind, und die befassen sich natürlich mit den heißen Themen. Und man braucht die Leute nur fragen und man braucht sich nur überlegen, warum haben in den letzten Jahrzehnten die psychosomatischen Krankheiten so rapide zugenommen. Es gibt ja nahezu keinen Menschen, der gesund ist. Die Arbeitsausfälle aufgrund psychosomatischer Krankheiten, die sind riesig, was das für einen Schaden für ein ganzes Volk mit sich bringt. Das ist die Angst vor allen möglichen Dingen. Reale Angst, und dann gibt es ja auch irreale Angst, Phobien. Man fürchtet sich vor dem Islam, man fürchtet sich vor Homosexuellen, Phobien. Und dann das Thema der Meinungsfreiheit. So schaut man aus, wenn man meinungsfrei ist. Und die Meinungsfreiheit ist ja das größte Gut überhaupt. Aber haben Sie schon mal Meinungsfreiheit in der letzten Zeit ausprobiert? Da kann es dann ganz schön sein, dass man im Prinzip unter Druck kommt und dass man eben mit einer abweichenden Meinung von dem sogenannten Mainstream dann ganz schön scharfe Sanktionierungen erleben kann. Also ich kenne ganz konkret Menschen, die haben ihren Beruf verloren, weil sie ihre freie Meinung geäußert haben. Hier in Deutschland, nicht in Russland oder sonst irgendwo, sondern hier in Deutschland. Hier sehen Sie ein Kind, das mit einem roten Würfel spielt. Wahrscheinlich sind einige von Ihnen noch so ein bisschen fundamental von gestern zurückgeblieben und erkennen nicht, dass hier ein Kind mit einem roten Würfel spielt. Und ich würde Ihnen wirklich raten, sagen Sie das nicht laut, wenn Sie irgendeine andere Meinung haben, denn das könnte Folgen haben. Also heute lernen Sie, dass Sie das entsprechend tolerant behandeln müssen. Am besten, Sie haben die Meinung des Mainstreams, dann sind Sie richtig tolerant und brauchen auch nicht sozusagen die Verfolgung oder die Sanktionierung einer abweichenden Meinung befürchten. Also ganz klar, ein Kind mit roten Würfel. Und wenn man eben befürchtet, dass man mit seiner Meinung nicht ankommt, dann zieht man sich in der Regel zurück, und um sich den Ärger zu sparen, schweigt man. Und da gibt es dann so eine Schweigespirale, wo dann immer weniger es äußern, was man vielleicht sagen sollte. Also am Ende des Vortrags wissen Sie ganz sicher, es geht hier um einen roten Würfel. Dieses Rotschwänzchen ist ein toleranter Vogel. Der hat nichts dagegen gehabt, dass in sein Nest ein zusätzliches Ei gelegt wurde. Ist Ihnen auch schon mal ein Ei gelegt worden? Dieses zusätzliche Ei hat die Gewohnheit, am schnellsten zu schlüpfen. Und dieses etwas größere Küken hat noch keine Ahnung vom Leben, ist noch völlig ohne Federn, ein blankes, nacktes Küken. Aber was es kann, ist, die Eier vom Rotkehlchen aus dem Nest zu schmeißen. Und in der guten Hoffnung, die eigene Brut hochzuziehen, bemühen sich die Rotkehlchen, dieses Rotschwänzchen, dieses etwas großgeratene, vermeintliche, aus der eigenen Art stammende Tier da mit aller Anstrengung zu füttern. Das ist im Prinzip für mich so das ideale Bild, um Toleranz darzustellen, wie wir es inzwischen versuchen, in unserer Gesellschaft zu praktizieren. Aber Toleranz ist eben nicht, dass ich das gutheiße, was der Mainstream ist, sondern Toleranz setzt sogar voraus, dass es zwei verschiedene Standpunkte gibt, die ich dann eben respektiere und toleriere, aber es setzt aber auch voraus, dass ich selber einen Standpunkt habe. Wenn ich das gar nicht habe, dann kann ich auch gar nicht tolerant sein. Das heißt, da sind einige Dinge inzwischen abhanden gekommen. Jetzt kommt natürlich die Frage in einer Gesellschaft wie unserer, wo lassen Sie denken? Man ruft an und fragt, wie soll ich heute denken? Da muss man halt wissen, wo man anruft, damit man weiß, wie man denken soll. Und wir haben ja gehört, dass wir ja Kinder des griechischen Geistes sind. Griechenland ist ja die Geburtsstelle, die Quelle des humanistischen Konzeptes. Und der Humanismus hat ja eins grundsätzlich mal gemacht. Er hat uns befreit von der Vormachtstellung oder der Bevormundung oder der Unterdrückung von religiösen Systemen. Zu der Zeit, wo der Humanismus aufgekommen ist, war das ja durchaus so, dass die Kirche eine Machtposition gehabt hat, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was Kirche an sich darstellen sollte. Und es war durchaus eine Notwendigkeit, sich von etwas zu befreien. Aber man hat damals gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und das hat man aber ganz bewusst gemacht, nämlich man hat sich von Gott getrennt, von Gott losgelöst. Gottlosigkeit war das Ergebnis. Man hat die Vernunft zum neuen Gott erklärt. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Haben Sie schon mal guten Morgen, lieber Gott, zu Ihren Vernunft gesagt? Also es wäre ganz schön beschränkt, würde ich meinen. Also wenn ich an meine Vernunft denke, ich weiß nicht, bei Ihnen ist es sicher ein bisschen besser. Aber das ist ja so ähnlich, wie wenn Sie einem Elektromotor sagen, er muss aus sich selbst heraus die Elektrizität erzeugen. Ich muss ja irgendwo Strom anschließen können, damit der Elektromotor noch funktioniert. Und so ähnlich ist es auch, wir brauchen eine höhere Instanz, um sozusagen mit unseren Dingen zu Rande zu kommen. Und das war ein gewisser Immanuel Kant, der gesagt hat, dass wir uns von der selbstverschuldeten Bevormundung befreien müssen. Und damit hat er Gott gemeint. Also die höchste Instanz, die muss weg. Und man hat dann den Menschen zum Maß aller Dinge gemacht. Man hat diese Ordnung, die vorher geherrscht hat, dass es eben so eine Art konzentrische Ordnung gegeben hat, wo zumindest ein Bezug zur Familie da war, im größeren Clan oder die Ethnie, das Dorf und am Ende Gott, der das Maß der Dinge war, hat man ausradiert und eben sich selbst oder den Mensch zum Maß der Dinge gemacht. Und das ist vom Konzept her das Grundmuster des Marxismus. Und die DNA dieses Gedankens ist es, Gott aus dem Spiel zu bringen, in allen Bereichen des Lebens. Die Frucht, dass es zum Beispiel dann aus diesem Aufklärungsmodell heraus dann den Darwinismus gegeben hat, dass auch eben ein Schöpfer nicht mehr gebraucht wird. Also an allen Ecken und Enden hat man Argumente, sogar wissenschaftliche Statements gebracht, dass es keinen Gott mehr braucht in unserem normalen Denken. Inzwischen ist die Arbeit gut vorangeschritten. Unsere Kirchen sind leer. Moscheen sind voll. Das ist im Prinzip die Gegebenheit und man hat die Vernunft zur Religion erklärt. Und diese Befreiung von dieser selbstverschuldeten Bevormundung ist irgendwann mal aus den Rudern gelaufen und aus dieser sogenannten Vernunft, aus diesem Vernunftsparadies wurde die Tür zur Hölle eröffnet, nämlich zur Herrschaft der Vernunft in Form von diesen Ideologien, die daraus hervorgekommen sind. Nur um das in Zahlen zu klären, in der Zeit, wo an sich die Aufklärung sinnvoll war, nämlich zum Beispiel die Inquisition anzuklagen oder anzuprangern, die hat in 350 Jahren etwa 5000 Menschenleben gefordert. Jedes Einzelne ist zu bedauern und ist absolut abzulehnen, keine Frage. Aber das Ergebnis der Aufklärung, der Befreiung der Vernunft, hat in kürzester Zeit 100 Millionen Menschen zum Opfer gefordert. Und eben heute leben wir in einer, kann man sagen, Blüte dieses Irrtums. Sie erinnern sich noch an diese Herren im 19. Jahrhundert, die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft. Man hat versucht, eben die Unterschiede zu eliminieren. Man hat gedacht, alle sind gleich. Und man hat das Modell gehabt, dass also die Familie zerstört werden soll, die Nationen ausgelöscht werden, Kulturen und Traditionen sollen durcheinander gewürfelt werden. Man hat nämlich mit dem Ansatz, um eine Bevölkerung zu manipulieren, die Frage gestellt, wofür ist jemand bereit zu sterben? Wofür ist er bereit, sein Leben einzusetzen? Und das ist das Erste, die Familie. Das Zweite ist sein Glaube und das Dritte ist seine Heimat. Und wenn man all das dem Menschen raubt, dann hat er kaum noch Identität. Und dann kann man mit ihm relativ gut machen, was man will. Und so schrieb Engels 1846, der Ursprung der Familie, des Privateigentums des Staates, das ist der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt. Und er erklärt eben, dass eben der Gegensatz von Mann und Frau in der Einzelehe eben die größte Klassenunterdrückung ist und das muss aufgebrochen werden. Und das ursprünglich eben im Jahre 1846, und wenn man das so hört und sich vergleicht mit dem, was wir heute hören, dann merken wir, das sind Gedankenkonzepte, die wir heute bei dem Genderismus, ein neuer Ismus, ganz genauso haben. Und es ging damals um die Abschaffung der Religion, um die Abschaffung der Familie und der Eingliederung von der Frau in den Arbeitsprozess und eben die kollektive Kindererziehung, die Kinder sozusagen der Familie zu entreißen, um sie auf anderer Ebene fern zu erziehen. Hier sehen Sie sozusagen kollektive Kindererziehung, wie das ausschauen könnte. Kita, wenn sie nicht streiken, sondern am Fließband funktionieren. Es kam dann die sogenannte Institut für reproduktive Gesundheit, 1921 die erste Klinik mit dieser Bezeichnung. Wissen Sie, was das heißt, reproduktive Gesundheit? Abtreibung. Wir haben ja im Genderismus eine Veränderung der Sprache. Man verwendet Worte, die an sich einen positiven positive Verbindung in Erinnerung rufen, belegen sie aber mit neuen Inhalten. Und so ist eben das Wort reproduktive Gesundheit das Geheimwort für Abtreibung. Und ein Institut für sowas ist dann eine Abtreibungsklinik. Und weltweit werden etwa 50 bis 60 Millionen Kinder auf diese Weise entsorgt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn man jetzt an die Inquisition denkt, in 350 Jahren 5000 Opfer und unsere Gesellschaft verlangt 50 bis 60 Millionen Menschen Opfer, um das, was bei uns so läuft, am Leben zu halten, damit es uns gut geht, damit wir uns wohlfühlen, damit unsere Gesellschaft so irgendwo blüht und gedeiht. Immer wieder bringe ich ein Zitat von einem Professor, der mit Auszeichnungen übersät wurde, ein pädagogischer Professor, der Lehrer ausbildet. Und der hat ein Handbuch für Lehrer geschrieben und darin wird es folgendes zitiert. Das Buch ist inzwischen aus dem Verkehr gezogen, man findet es nicht mehr. Es ist also offensichtlich, dass man sich nicht mehr zu dieser Aussage stellt. Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler. Das ist, bevor wir jetzt über Bildungspläne geredet haben. Das ist ein Zitat, das schon 20 Jahre alt ist. Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen und den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen. Das ist ein westdeutscher Professor aus Darmstadt, der das in einem Handbuch zur Unterweisung von Lehrern, die werden ausgebildet, um das dann zu praktizieren, in Deutschland, im Westen. Die kriegen Sie von mir dann. Jedenfalls, aus dem heraus ist es natürlich klar, dass Gender Mainstreaming eine Sache ist, die sich entsprechend da ausbreitet und eben die Frau sehnsüchtig von der patriarchalen Unterdrückung des Mannes befreien muss. Frauen, ich verstehe das voll und ganz. So geht's dann der Frau. Das ist die moderne Frau, die gegendert ist. Es ist eine Gendermaschine übrigens. Da kommt oben die Frau rein und unten kommt die neue Frau raus. Habe ich extra erfunden, damit es leicht und schnell geht. Wurst, genau. Das ist Wurstproduktion. Genau. Also, es ist ja immer das Gleiche, wie damals bei der Aufklärung, wie man sich befreien wollte von dieser Machtausübung einer Kirche. Und natürlich hat die Frau im Laufe der Geschichte nicht eine adäquate Position gehabt. Dass es dazu Veränderungen gebraucht hat in der Geschichte, ist überhaupt keine Frage. Aber aus der Gleichberechtigung hat man inzwischen etwas ganz anderes gemacht. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen den Geschlechtern. Das ist im Prinzip das Interessante. Die Frau, das ist die Frau Butler, ich weiß nicht, ob sie eine Frau ist, sie schaut ja gar nicht so aus, gell? Es kann sein, dass sie deswegen auch ein Problem hat und es deswegen so entsprechend gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, dass es einen Geschlechtsunterschied gar nicht gibt, sondern dass man erst zur Frau wird, aufgrund der sozialen Prägung. Weil man zum Beispiel Mädchen schon als kleines Kind mit Puppen spielen lässt. Das ist der größte Fehler. Das ist eine Unterdrückung. Das ist im Prinzip eine Vergewaltigung des Menschen. Und jetzt macht man es umgekehrt. Jetzt wird sozusagen ein Kind gegendert, indem ein Mädchen mit einem Werkzeugkasten spielen soll. Und man hat in manchen Ländern, also Norwegen oder so da oben in den Benelux, also in den nordischen Ländern, hat man schon früh zu gendern begonnen. Und dann ist man jetzt draufgekommen, dass komischerweise nach 20 Jahren Gendern die Frauen immer noch frauenorientierte Berufe lieber ergreifen als zum Beispiel Maschinenbauingenieur oder Automechaniker oder solche Dinge. Interessant. Da gab es ja einen Komiker im Fernsehen, der einen Film über das gedreht hat. Nur leider ist er noch nicht im Deutschen erschienen. Jedenfalls, der hat einen dreiteiligen Film gedreht, wo er die Wissenschaftler, Genderwissenschaftler, Ich nehme an, dass Genderwissenschaftler nur Genderwissenschaftler werden, so wie man das vorher mit dem Kochen gezeigt hat. Nach einem gewissen Kochprozess ist man erst Genderwissenschaftler, vorher geht das gar nicht. Jedenfalls, da gibt es eine Wissenschaft, die etwas wissenschaftlich erklärt, was absolut unmöglich ist. Weil es gibt andere Wissenschaftler, die vom Gehirn was verstehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ja, habe ich sogar Hirn, da gibt es noch, also Hirn schaut so aus, wie es noch da war. Weil ich nehme an, Genderwissenschaftler müssen sich einer Operation unterziehen lassen, dann würde das Foto nicht mehr so ausschauen. Jedenfalls hat er so Interviews gemacht und hat anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen, gerade aus der Hirnforschung und aus der experimentellen Forschung, wo man einfach ganz klar sagen kann, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Also die von Ihnen noch ein bisschen zurückgebliebenen werden das wahrscheinlich heute noch erkennen. Aber es gibt halt, wenn man es zeitgemäß sieht, kann man das sowas nicht mehr sagen. Aber der hat es in seinem Film dargestellt und sich ein bisschen lustig gemacht drüber. Und er hat es so gut gemacht, dass auf das hin die offiziellen Gelder, die staatlichen Gelder, entzogen wurden und die mussten sozusagen das Genderzentrum von Norwegen schließen. Es wäre gut, wenn man auch so einen Film bei uns machen würde, denn man muss sich vorstellen, es gibt in Berlin ein Genderzentrum mit 200 gut bezahlten Mitarbeitern, die sozusagen ein Etat von 10 Millionen Euro haben, um solche Dinge von sich zu geben. Die Simone de Beauvoir ist auch so eine bekannte Frau in dieser Szene. Die hat der Alice Schwarzer mehr oder weniger diese Infektion erteilt. Die war einige Zeit in Paris und hat dort mit Simone de Beauvoir zu tun gehabt. Das ist ja so die, das sind so die Leitpersonen der 68er-Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit dem Marsch durch die Institutionen Positionen einzunehmen in allen wichtigen Gesellschaftsbereichen. Das heißt also, dieses Gedankenmodell, das einerseits sehr stark von Marxismus, was ich vorher versucht habe zu erklären, diese Gleichstellung und diese sozusagen Eliminierung von Bezug zur Familie, Bezug zur Religion und den Bezug zur Heimat, das sollte sozusagen eliminiert werden. Und das ist heute auch die neolinke Politik, die sich so ganz stark in den meisten Parteien bis hin in die C-Parteien, die sich durchgesetzt haben. Dazu braucht man auch nicht viel sagen. Ist jemand von Ihnen noch heterosexuell? Schämen Sie sich. Ja, also wir bewegen uns entsprechend voran, die Zeit entwickelt sich und wenn Sie also ein bisschen am Ball bleiben wollen, dann ziehen Sie sich bunt an, und weil die Gesellschaft ist bunt, man muss bunt sein. Demnächst ist es so, dass Frauen endlich mal zu dem Durchbruch kommen, dass sie sich nicht mehr mit irgendeiner Schwangerschaft beschäftigen müssen, mit diesem ekelhaft blutigen Zeug da und mit, also wie die Simone de Beauvoir das ja gesagt hat, oder auch die Butler, dass das ja das Übelste ist, dass man sich da quasi mit dem Baby, mit einem, so einem Bauch da verstümmeln muss. Das kann man jetzt alles so machen und dann mit irgendeiner Leihmutter, und dann kann man per Internet auch schon irgendwo das Muskelpaket vom Mann sich aussuchen, alles zusammenmischen, schütteln mit dem dann, schütteln, und dann kommt dann das Wunschbaby heraus. Und vor allem der Vorteil, wenn Sie das beim richtigen Versender bestellen, dann können Sie es auch innerhalb von 30 Tagen nochmal zurückgeben, wenn es entsprechend nicht die richtige Hautfarbe oder Haarfarbe oder sonst irgendwas hat. Das sind alles Vorteile, die im Prinzip sich jetzt in dieser neuen Weise eröffnen. Jetzt war gerade vorher das Bild nicht da, aber das haben wir schon einmal gesehen mit diesem Thema, die Kirchen sind leer. Kirchen werden auch verkauft, also da gibt es eine eigene Institution zur Kirchenverwertung. Da kann man Altäre kaufen, da kann man Kirchenbänke kaufen, andere Dekorationsmittel. Also das gibt's alles super günstig zu kaufen. Und aus manchen Kirchen werden dann auch Moscheen, dass sie dann entsprechend sinnvoll genutzt werden. Auch Diskotheken oder andere wichtige Dinge werden aus Kirchen gemacht. Speziell die lutherische Landeskirche hat wirklich große Probleme mit Immobilien und die haben sehr viele Beschäftigte, die sich damit befassen. Weil sie keine Kirchenbesucher haben, haben sie also mehr Menschen beschäftigt, Inhalte zu vermitteln, also nicht Inhalt zu vermitteln, sondern zu schauen, dass die Gebäude entäußert werden. Jetzt komme ich zu der demnächst erscheinenden Ausgabe, weil das geht ein bisschen in die Richtung. Man kann den Koran lesen, man kriegt den in allen wichtigen Orten gratis zur Verfügung. Und die nächste Z, ich habe da extra so ein kleines Inhaltsverzeichnis gedruckt, damit Sie das dann mitnehmen können, was da kommen wird. Das wird eine doppelt so dicke Zeitung als bisher. Wir haben 52 Seiten bisher gehabt und die hat mindestens 120 Seiten. Und da geht es um die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Also die Bundeskanzlerin sagt das. Aber da ich glaube, dass das eine kluge Frau ist, muss da irgendwas anderes laufen. Ich nehme an, dass der Druck, politisch korrekt zu sein, so hoch ist, dass sie das sagen muss. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau das wirklich glaubt. Weil da gibt es einen gut bekannten Journalisten, der heißt, wo habe ich den? Das ist der Was war das? Das war er nicht, aber oh, auf welcher Seite habe ich den Kerl stehen? Auf der Seite 16. Der stellt nämlich ganz klar einen offenen Brief, ein paar Fragen an die Bundeskanzlerin und fragt, gehört eben die Polygamie zum Beispiel zu Deutschland? Gehört es dazu, dass man in Deutschland den Dieben die Hände abhackt und dass man Leute, die ihren Glauben wechseln, ermordet oder tötet? Und einige andere Fragen stellt er, weil er als Moslem, er weiß, was Moslem bedeutet. Und, genau, so heißt er, jawohl. Und das ist der Hamed Abdel Samad, ein Ägypter, den ich vor der Ägypten, sogenannten arabischen Frühlinge in Ägypten einmal getroffen habe. Er ist Ägypter und er kommt aus den Moslembrüdern. Er hat sozusagen Förderung von denen bekommen, wie er studiert hat und war sehr positiv und hat gesagt, das ist eine gute Entwicklung. Und heute ist er um 180% anders gebohlt. Der hat selber, ist er gefangen genommen worden von Moslembrüdern in Ägypten und hat da seine Brüder einmal von der anderen Seite kennengelernt. Jedenfalls die Frage, ja, das ist schnell, das ist klar, es ist, wenn man was sagt, dann, also es heißt, also im Prinzip, er hat eine, man darf ihn töten, also man soll ihn töten. Ja, aber das ist im Prinzip normal für jemanden, der den Islam kritisiert. Aber jetzt, wir tun ja nichts kritisieren, sondern wir fragen nur, gehört er zu Deutschland? Und ich stelle die Frage ein bisschen anders, weil nämlich ich persönlich meine, dass nicht der Islam das Problem ist, sondern das Christentum, das Islam geworden ist. Verstehen Sie das? Etwas Islam geworden in Deutschland. Das Christentum ist lahm geworden. Und das ist das eigentliche Problem, weil eine Islamisierung ist ja jetzt nicht unbedingt, dass es hier mehr Moslem gibt, sondern das ist, dass wir unsere Kultur verleugnen. Sprich, wenn wir ein Kreuz abhängen, das ist das Problem. Wenn wir zu Weihnachten nicht mehr Weihnachten sagen, das ist ein Problem. Wenn wir in Kindergärten und in Schulen das Essen im Prinzip halal machen, das ist ein Problem. Und das Interessante ist, dass in der Regel nicht die Moslems das wünschen, dass das geschieht, sondern eine Gruppe humanistischer Atheisten, die diese Situation ausnützen, um die Entgöttlichung unserer Gesellschaft zum Ende zu führen. Ist es schon weit fortgeschritten? Wir haben inzwischen nur noch halb so viele Christen in Deutschland wie Moslems. Sie werden jetzt natürlich sagen, hoppla, wir haben doch 30% evangelische, wir haben ja ungefähr 30% katholische Christen. Aber Sie wissen, dass höchstens 4% davon in die Kirche gehen. Also, wie viele Christen haben wir wirklich? Und selbst von denen, die jetzt in die Kirche gehen, weil nämlich in der speziell lutherischen Kirche, wenn jemand ein Theologiestudium belegt und vor dem Theologiestudium noch an irgendetwas geglaubt hat, dann ist es zu 99% so, dass der danach nichts mehr glaubt. Weil man dort moderne Theologie lehrt. Gerade jetzt vor kurzem wurde wieder die Frau Kessmann zitiert, die sagt, dass Josef der leibliche Vater von Jesus ist. Und dass man heutzutage einen vernünftigen Mensch sowas nicht zumuten kann, etwas wie Jungfrauengeburt. Also das ist der Stand, der theologische Stand. Und das ist ein interessanter Stand. Nämlich, da wiederholt sich die Geschichte. Und ich habe da einen sehr interessanten Artikel drinnen, der zurückgeht in die Situation, wie der Islam entstanden ist. Da wundert man sich. Man wird es kaum glauben. Aber jetzt nur ganz kurz gesagt, der Islam ist aus der Häresie einer christlichen Strömung entstanden, gleich wie jetzt die moderne lutherische Theologie oder evangelische Theologie, die die Sohnschaft Gottes abgelehnt hat. Damals hieß es Arianismus und es hatte zur Folge, dass das Konzil von Nicäa und später das Konzil in Konstantinopel notwendig war, um zumindest im Westen der Christenheit diese Häresie zu verbieten. Aber die orientalische christliche Kirche wurde von dem nicht erfasst und hat sich mit dieser Theologie ausgebreitet und hatte diese Theologie auch schriftlich festgelegt. Und diese Schrift hieß Koran. Das Wort Koran ist eine syro-aramäische Bezeichnung für ein liturgisches Handbuch, wie man die Bibel zu verstehen hat. Und man hat damit die Absicht gehabt, den arabischen Raum damit zu missionieren. Und heute sind Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, mit dem Koran, und der Koran hat etwa 25% unerklärlicher Stellen, die auch der Insider, also der Korangelehrte, nicht erklären kann. Der sagt einfach, oh, Allah wird schon wissen. Weil diese Worte im Arabischen nicht bekannt sind. Und jetzt haben Sprachwissenschaftler aufgrund dessen, dass ja der Koran als erste Schriftform der arabischen Sprache aufgelegt wurde, herausgefunden, oder das ist ja bekannt, dass sie aus dem Syro-Aramäischen heraus entstanden, heraus entwickelt wurde und ganz Arabien eigentlich analphabetisch war und alles, was eben schreiben und lesen konnte, waren im Prinzip syro-aramäische Christen, die dort aktiv waren. Und so hat man versucht, diese nicht zu verstehenden Dinge ins Syro-Aramäische zurückzuübersetzen und plötzlich gibt es einen Sinn. Zum Beispiel das Wort für den Jungfrauen von den 72 Jungfrauen ist ein Missverständnis. Das heißt Weintrauben, weiße Weintrauben, und die Sure ist im Prinzip eine Beschreibung, eine liturgische Beschreibung, wie man das Abendmahl einzunehmen hat. Und aus dieser Verirrung ist heute die dramatischste, grausamste Christenverfolgung entstanden. Das muss man sich vorstellen. Das ist eine Verantwortung. Das hat etwas damit zu tun, dass diejenigen wenigen, die sich noch als Christen anerkennen oder erkennen oder sich darauf beziehen, die müssen mit dieser Geschichte etwas anfangen, die müssen wir aufarbeiten. Wir haben auch noch ein jüngergeschichtliches Problem. Wissen Sie, dass der politische Dschihad eine Erfindung von Deutschland ist? Wusste das jemand? Das können Sie auch in dieser Ausgabe lesen. Also abonnieren ist gefragt. Nämlich Kaiser Wilhelm II. Hatte in der Auseinandersetzung gegen die Engländer in Palästina ein Problem. Und einer seiner Berater war der Graf von Oppenheim, ein Orientalist und einer, der extrem gute Beziehungen zu den führenden Leuten in der orientalischen Welt im Osmanischen Reich hatte. Und jetzt hatte man den Sultan Mehmed V. gewonnen mit entsprechenden Geldmitteln, dass er den Dschihad ausgerufen hat gegen England, um sie zu destabilisieren, um Deutschland einen Vorteil zu geben. Der Dschihad ist in Wirklichkeit aber nur dazu da, um die Ungläubigen hinzumetzeln, wenn sie nicht gläubig werden wollen. So wie es jetzt IS macht. Die machen das ganz nach dem Vorbild, wie das im Koran steht. Also die sind die wahren Moslems. Also die machen das genau richtig. Und aus dieser Aktion heraus ist damals die Moslembrüderschaft entstanden, angeregt von Deutschland. Und dieses Konzept etwas später hat Adolf Hitler aufgegriffen, um noch einmal den alten, damals schon über 70-jährigen Oppenheim noch einmal aktiv werden zu lassen, um die Kontakte ins Spielen zu bringen, dann nicht mehr im Osmanischen Reich, sondern dann zum Großmufti von Jerusalem, um die Judenlösung auch in Palästina zur Umsetzung zu bringen. Und die Freundschaft mit den Moslems und den Nationalsozialisten waren mit dieser gleichen Zielsetzung ja perfekt. Und das sind Bündnisse, die Deutschland mit dem Islam eingegangen ist. Und die sind bis heute nicht annulliert. Daher braucht man sich nicht wundern, dass man mit Folgen davon zu rechnen hat. Und so viel anderes gibt es noch in der neuen Ausgabe. Das nur so die Endfrage, die wir uns persönlich stellen müssen hier in Deutschland. Das Kreuz oder das Schwert? Denn es gibt ja, wenn Sie so in Talkshows Muslime hören, da sagt er meistens, Islam heißt Frieden. Also weitläufig kann man das schon so sagen. Dann, wenn alle konvertiert sind zum Islam, dann heißt es Frieden. Aber bis dorthin gibt es zum einen das Haus des Islam. Das sind die, die zum Islam gehören. Und dann gibt es das Haus des Krieges, wie zum Beispiel Deutschland. Und erst dann, wenn das gelöst ist und alle sozusagen, wie das Wort wortwörtlich heißt, nämlich unterworfen sind, Islam heißt Unterwerfung, dann kann es wirklich erst Frieden geben. Und der Erdogan hat ja mal so spaßhalber gesagt, was unter den Belagerungen von Wien nicht geglückt ist, das schaffen unsere gebärfreudigen Frauen in Deutschland. Da kann ich immer ein bisschen stolz sein, dass wir Österreicher damals zumindest eine kleine Bremse eingelegt haben in Wien. So, das nur so ein Überblick. Das ist natürlich alles viel, viel komplizierter. Und man muss sich da, wenn man will, sich ein bisschen auseinandersetzen damit. Es ist aber notwendig. Es ist leider so, dass gerade Christen in unserem Land sich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen. Die haben nämlich so schöne Gebäude wie diese. Da kann man sich so abgeschlossen treffen. Da kann man so schöne Lieder singen. Und da kann man sich so wohlfühlen. Und in dem Zustand kann man vergessen, was da draußen passiert. Nur da draußen, das ist die Realität. Und bei mir in meiner Bibel steht irgendwas davon, dass wir Licht und Salz sein sollen in der Welt, nicht in der Kirche. Das heißt da draußen. Und um dem wirklich begegnen zu können, ist es notwendig, ein bisschen Bescheid zu wissen. Und da empfehle ich eben, sich ein bisschen Hintergrundinformation zu suchen, damit wir nicht auf all das so hineinfallen, was uns so in den sogenannten Mainstream-Medien verklickert wird. Man muss einfach hinterfragen. Ich habe Ihnen da draußen ein paar Bücher noch mitgebracht. Eins ist wahnsinnig gut zu dem Thema Aufstieg und Verrat Europas, also Europas Aufstieg und Verrat, wie Gott Geschichte macht. Zum einen der Aufstieg aufgrund der christlichen Wurzeln, wie Europa aufgebaut wurde und dem Verrat, den wir jetzt momentan erleben, wie der sich auswirkt. Dann, was Hoffnung macht, Mission is possible, das heißt Mission ist möglich. Das ist ein Buch von mir, wo ich ein bisschen beschreibe, dass wir tatsächlich Salz in der Suppe sein können und Licht, wenn wir nicht unterm Kübel stehen. Da sind einige sehr schöne Beispiele und eins davon werde ich jetzt anschließend erzählen, das dann möglicherweise Mut macht, dass man auch noch an Chancen glaubt. Und eine Sache, die so ein bisschen lustig ist, das Maß aller Dinge, das sind 7 Geschichten, die übers Bier das Evangelium erklären. Also 7 Weisheiten zum Denkanstoßen. Also wenn Sie jemanden haben, der sich beim Bier auskennt, aber beim Evangelium noch nicht, dem könnten Sie sowas geben, weil dann kann er aufgrund seines Wissens vom Bier dann aufs Evangelium schließen und hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus ziehen. So, das war der Teil 1. Jetzt kann man sagen, okay, die Aussichten sind nicht so rosig. Und definitiv, die sind wirklich nicht rosig. Weil in Deutschland ist die Zahl der Christen im Abnehmen. Die werden von Jahr zu Jahr weniger. Das ist nicht gut. Weil es steht in der Bibel, seid fruchtbar und mehret euch. Also es ist irgendwas von Zunehmen die Rede und nicht vom Abnehmen. Und das sollte uns ansprechen. Wir sollten damit nicht so genüsslich und gemütlich zu unserer Tagesordnung kommen, sondern wir sollten daraus Konsequenzen ziehen. Ich habe das irgendwann mal getan, zumindest habe ich es versucht. Ich bin zum Maschinenbauingenieur ausgebildet worden, das ist mein eigentlicher Background. Ich bin also jetzt nicht Journalist und ich bin auch jetzt in anderen Bereichen, wo ich in Medien tätig bin, das habe ich alles nicht gelernt. Sondern ich habe Maschinenbau gelernt. Und am Ende, wie ich dann begonnen habe, Großgeneratoren für Wasserkraftwerke zu konstruieren und als junger Ingenieur natürlich keine wirkliche Ahnung, sondern nur Theorie, dann geht man zu seinem Vorgesetzten und fragt ihn, wie und was macht man da am besten. Und der hat dann gesagt, schau nach in der Bibel und meinte damit das technische Handbuch, wo alles drinsteht. Und wenn man das so gemacht hat, wenn man die Formeln entsprechend benutzt hat und das so berechnet hat, wie es dort vorgesehen war, dann hat es auch funktioniert. Und in der Zeit war ich schon Christ und die andere Bibel hat in meinem Leben nicht so funktioniert wie dieses technische Handbuch. Und da hatte ich ein Problem. Da bin ich dann gelegentlich zu Gott gegangen und habe gesagt, was ist los mit diesem Buch? Ist das eine alte Geschichtensammlung von damals? Oder hat es für mich heute noch eine Bedeutung? Ich will es wissen. Und damals hatte ich mich auf den Weg gemacht, habe mir gedacht, ich gehe auf die Spuren von Paulus nach Kleinasien, heutige Türkei, damals auch schon Türkei, aber zu Zeiten Paulus, Kleinasien, und begebe mich auf diese historischen Plätze, setze mich dort auf diese antiken Steine und lese dort die Bibel und Herr, ich möchte es irgendwie erfahren, weil der Mann war für mich oder ist nach wie vor ein gigantisches Vorbild, weil der war ja ein Verfolger der Christen. Mit aller Inbrunst, der hat dafür gesorgt, dass etliche daran also gestorben sind. Und der wurde sowas von umgedreht. Und Und grundsätzlich war der Mann, der das Christentum in der weitesten Form verbreitet hat. Da wollte ich wissen, was ist da los? Was hat der gehabt? Und so bin ich da eben damals mit einem klappigen R4, den ich umgebaut habe zum Wohnmobil, losgefahren, um an Ort und Stelle die Bibel zu studieren und zu beten und zu suchen und zu hadern und zu schreien und was immer. Und die erste Reise war super, habe ich gut überlebt, das Auto fast nicht. Und ich hatte ein bisschen so das Gefühl, das, was da in der Bibel steht, das hat doch Relevanz. Aber es war noch nicht so konkret. Und ich habe aber durch das, dass ich da so eine Beziehung zum Land gekriegt habe, bin ich dann immer öfters dorthin gekommen, habe diese Sachen wiederholt, also solche Zeiten des Studierens. Und nach einigen Jahren, ich muss das abkürzen, weil Sie wollen ja heute noch nach Hause gehen, habe ich eine Reise mit meiner Frau dorthin gemacht. Die erste Reise, ihre Reise in die Türkei. Und sie hat also keine große Affinität zum Orientalischen. Das ist ja irgendwie ein bisschen suspekt. Und wir hatten, also ich bin immer ein bisschen auf uriger Tour gewesen, aber da hatten wir einen ordentlichen Urlaub gemacht, so mit Flug gebucht und allem drum und dran. Und es war ein Charterflug, der dann so 2 Uhr morgens da in Antalya angekommen ist und unser Hotel war noch ein Stückchen entfernt. Man musste dann mit dem Bus dorthin und dann war schon über 3. Und dann habe ich so erzählt, na üblicherweise, weil in der Zwischenzeit hatte ich damals schon meinen Job als Maschinenbauingenieur aufgegeben, bin dann in das Medienbereich rein, habe damals auch eine Tourismusagentur, die mit Türkei zu tun hat, betreut, habe dort Kataloge gemacht und habe etliches auch mit dem Tourismus zu tun gehabt und habe mein großes Wissen natürlich da gleich ins Spiel gebracht und gesagt, ja, wahrscheinlich kann sein, dass das Hotel überbucht ist, wenn wir da um 3 ankommen und mal zuerst Probleme haben. Und wir kommen da mit dem Bus wirklich in Nowhere an, kein Licht mehr, nur so großes Geröll, so große Steine. Und wir steigen aus, wissen nicht, was los ist. Der Busfahrer wusste es auch nicht. Und dann haben wir da zwischen den Bäumen so ein Licht gesehen. Dann gehen wir so auf das zu, auf einmal fangen so die Hunde an zum Heulen. Und sie sagt, ja, was ist mit den Hunden? Und so, dann erzähle ich ihr, wie ich da mal in Göreme unterwegs war. Da sind auch so streunende Hunde gewesen. Und dann fragt sie, ja, und was war dann? Ja, gebissen haben sie mich, gell? Also das war jetzt nicht unbedingt sagen wir, der große Willkommensgruß für ihre erste Türkei-Reise. Aber jedenfalls, wir hatten dort ein tolles Reiterhotel, haben reiten gelernt und ich habe wieder so ein bisschen studiert in der Bibel. Und in der Zeit hatte ich so den Eindruck, dass, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, gibt es da ein paar Christen, die die Bibel lesen? Wer liest von Ihnen die Bibel? Ah ja, doch, es gibt, also... Ist doch noch in irgendwo, erstaunlich. Jedenfalls, ich hatte so den Eindruck, dass Gott zu mir eine Mitteilung macht. Das kommt sehr selten vor, aber wenn es vorkommt, ist es relativ deutlich. Und das war so, dass er gesagt hat, er möchte hier in diesem Ort oder in dieser Gegend eine Kirche bauen. Also ich hatte mit keinen Christen dort zu tun gehabt und habe auch jetzt auch keine missionarischen Ambitionen gehabt. Es war jetzt so out of the blue so eine Meldung. Ich habe das meiner Frau gesagt, dass ich einen Zeugen habe, weil man so ein Hirngespinst irgendwie, wenn man dann später mal was sagt, dann sagt man, ja, hast du eingebildet. Gell? Also hatte ich einen Zeugen und dieses Hotel, die hatten einen Hotelprospekt und ich habe gesagt, was habt ihr für einen schirchen Hotelprospekt? Schirch ist ein österreichisches Wort und heißt grauslich oder unschön oder weiß nicht, wie man das hier ins Deutsche übersetzen kann. Schirch sagt einfach alles. Jedenfalls habe ich gesagt, und ich bin Profi, ich mache auch einen ordentlichen. Und glatt tatsächlich, mit dieser uncharmanten Beschimpfung, hat zu einem Auftrag geführt. Und ich habe dann einen Auftrag gekriegt, einen Hotelprospekt zu machen. Und das hat zur Folge, dass wir gesagt haben, wir kommen nächstes Jahr wieder, um einen Teil des Honorars quasi in Naturalien zu konsumieren. Und das Jahr drauf haben wir mit Freunden, also ein befreundetes Ehepaar mitgehabt. Und das war interessant, da sind Moslems, Türken auf uns zugegangen und haben zu mir gesagt, was ich in deinen Augen sehe, das möchte ich haben. Und haben gedacht, was sehen die jetzt in meinen Augen? Gell? Und da gibt es also eine Stelle, dass die Augen die Seele, also das Fenster der Seele sind. Und gedacht, naja, vielleicht sehen die jetzt irgendwas, dass ich an Jesus glaube. Habe ich mir gedacht, erzähle ich ihnen was von Jesus. Gell? Und tatsächlich wollten die dann auch was hören. Einer war ein Teppichhändler, der hat dann sofort sein Geschäft zugesperrt und hat gesagt, ah ja, jetzt nichts Geschäft, jetzt sprechen wir über das Christentum. Und dann fängt er an und sagt, er hat einmal gehört, da gibt es eine Geschichte, dass jemand das Gewand von Jesus angegriffen hat und da sei Kraft weggeflossen. Ah, ist ja Blödsinn, oder? Und gesagt, was soll ich sagen, ich war nicht dabei, gell? Steht so drinnen. Und dann weist er darauf hin, dass er da so einen steifen Finger hat, was man mit den steifen Fingern machen könnte. Und da war mein Freund mit und ich und dann haben wir gesagt, wenn du willst, können wir für diesen Finger beten. Dann haben wir gesagt, ja, okay, warum nicht? Dann haben wir den so zwischen unsere Hände genommen und plötzlich fängt es den an, so am ganzen Körper zu schütteln und nach einer Weile nimmt er dann unsere Hände auseinander und sagt, wo habt ihr das Elektrokabel versteckt? Er hat gesagt, von dem Finger bis zum Herzen ist wie ein elektrischer Strom geflossen. Der Finger war immer noch steif, aber er hat eine Antwort auf seine Frage gehabt, ob man eine Kraft irgendwo spüren kann. Das hat er gespürt. Jedenfalls mit diesem Teppichhändler hat sich eine ganz nette Freundschaft entwickelt. Wir haben uns immer wieder gesehen. Der hat uns einmal eingeladen, sind wir mit dem Schifferl wohin gefahren, haben dort gegrillt und er hat uns Plätze gezeigt, die sonst Touristen nicht so leicht finden. Und ja, das ging so hin und her und dann waren einige Tage, wo man ihn nicht mehr gesehen hat, er war nicht in seinem Laden. Was ist los mit ihm? Gell? Und, ja, und dann wundert man sich eben. Und nach einer Weile gehen wir wieder so durch diesen Basarbereich und er kommt aus seinem Geschäft herausgestürmt, ganz aufgeregt. Ah, endlich seid ihr wieder da. Wir haben gedacht, was hat er heute? Das war ein bisschen so, als wäre er neben der Kappe irgendwie. Wir sitzen wieder zusammen, wie das so ist in der Türkei. Man trinkt Chai und redet zuerst mal über das Wetter und über dieses. Also, und dann eben fängt er so an, komisch. Ja, er hat etwas in der Nacht erlebt, aber er traut sich darüber nicht sprechen, damit die Wirkung nicht vergeht. So hat er das ausgedrückt. Was ist denn das, haben wir uns gedacht. Also, ja, also haben wir nicht näher nachgebohrt, aber nach einer Weile fängt er dann an. Ja, also so 3 Uhr morgens, wo er an sich gut schläft, hat er so sich selber gesehen am Boden im Staub liegen und in Eisenketten gefesselt und vor ihm eine Person in weißem Gewand und mit starker Autorität im Gesicht, so hat er das beschrieben. Und daneben steht mein Freund und ich und mein Sohn Clemens noch dabei. Und der in der Mitte fährt mit der Hand ihm so entgegen und aus der Handinnenfläche kommt ein starkes Licht und zersprengt die Ketten. Und dann weist er auf meinen Freund und auf mich und sagt, den Weg, den die gehen, gehe. Und das war jetzt der Grund, warum der so aufgeregt herausgestürmt ist. Er wollte unbedingt wissen, welchen Weg wir gehen. Und wir haben ihm erzählt, welchen Weg wir gehen. Und er hat alles auf den Lippen nachgebrabbelt, so wie wieder gekäut, hat alles in seinen Time Manager aufgeschrieben, der hat es richtig aufgesogen und hat gesagt, so, und konsequent, wenn du diesen Weg gehen willst, heißt es, dass du jetzt Jesus Christus als deinen Herrn und König einlädst in dein Leben. Das nennt man Bekehrung. Das ist auch in Deutschland das ganz Gleiche, nur ist es nicht so deutlich, weil die meisten glauben, sie sind Christen. Sind sie aber gar nicht. Jedenfalls der wusste, dass er kein Christ ist. Und der hat es tatsächlich gewollt. Wir haben uns dann dort niedergekniet auf seinen schönen Teppichen und er hat Jesus Christus gebeten, Herr in seinem Leben zu werden. Er hat gebeten darum, dass er von dem einen Herrschaftsbereich des Islam herauskommt und in den anderen Herrschaftsbereich von Jesus Christus hineinkommt. Und es war damals unser letzter Abend. Am nächsten Tag ging es zurück. Was machen wir jetzt? Was macht man in so einem Fall? Wer da Bibel gelesen hat schon, die Einzelnen da, was steht da drinnen, was man dann macht? Gibt es einen Vorschlag? Bitte? Richtig. Aber jetzt haben wir noch keinen Taufkurs gemacht. Und dann hatten wir auch keine TÜV-Blankette für einen ausgebildeten Täufer mit dabei. Was macht man da in der Not? Ja, wir sind dann ins Hotel mal essen gegangen. Und dann haben wir gesagt, um 11 Uhr kommen wir wieder. Ja, und um 11 Uhr stand er schon da, Handtuch, kurze Hose. Und dann sind wir da hinunter, die Straße, die Einkaufsstraße bis zum Ende, zum Hafen. Und dort im Meer haben wir ihn dann getauft. So wie das im Neuen Testament steht. Untergetaucht im Wasser. und wieder herausgeholt. Nicht so befeuchtet wie Briefmarken in Deutschland. Gell? Also das muss man unterscheiden. Weil die Taufe, die hat ja einen Sinn. Das ist für jemanden, der gläubig geworden ist, der bekennt damit etwas. Nämlich der bekennt, dass er mit Christus gestorben ist, indem er da untergetaucht wird. Symbolisch heißt es, ich bin mit Christus gestorben. Und wenn der wieder rauskommt, wenn er Glück hat, gell, wenn er wieder rauskommt, heißt es, er ist mit Christus auferstanden und hat dieses neue Auferstehungsleben empfangen. Das ist ja an sich was Gigantisches, wenn man sich das einmal so auf der Zunge zergehen lässt, was das eigentlich bedeutet. Jedenfalls, das haben wir dann gesagt, okay, das machen wir, haben wir versucht, ein bisschen zu erklären, aber das war natürlich ein bisschen viel auf einmal, weil der war ja noch vor ein paar Stunden Moslem, keine Ahnung von solchen Dingen. Jedenfalls, dann untergetaucht, heraus und dann fängt er an, etwa eine Viertelstunde lang Bibelverse zu zitieren, die er noch gar nie gelesen hat. Spricht wie ein Wasserfall Bibelzitate. Und im Nachhinein, erst später haben wir das verstanden, das waren alles Aussagen, die dann seine nächsten Schritte betroffen haben. Nämlich, wie Sie wissen, gibt es keine Familienpartys, wenn jemand sich zum Christentum bekehrt, unter Moslems. Sondern es gibt das Gegenteil. Und bei ihm ist es so ausgefallen, dass jemand aus der Familie ihn eines Diebstahles angezeigt hat und deswegen ist er dann in Untersuchungshaft gekommen. Den Diebstahl hat er aber nicht begangen. Aber das macht nichts. Wenn man angezeigt wird, dann kommt man mal in Untersuchungshaft. Und wenn man in Untersuchungshaft ist, dann ist man gut aufgehoben. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an den Fall von dem Marco, der Junge, der da in Untersuchungshaft war. Der war auch eine Zeit lang in Untersuchungshaft. Im selben Gefängnis war unser Freund. Nur das war damals nicht so, dass die große Politik dahinter war. Da hat ja die Bundeskanzlerin, der Außenminister, alle haben sich bemüht darum. Und je mehr sie sich bemüht haben, umso schlimmer wurde es, weil die Türken gesagt haben, wir lassen uns von euch nichts sagen. Gell? Und er war schon ein halbes Jahr im Gefängnis und wir haben natürlich gebetet für ihn. Und wir haben ein bisschen Geld geschickt, dass die Frau da irgendwie rechtsanwaltmäßig sich ein bisschen besser bedienen kann. Aber es ist nichts passiert. Irgendwo hat ein Zeuge gefehlt, dann wird es schon wieder vertagt, ein Monat länger. Also immer, jede Verhandlung, ein Monat später. Dann fehlt ein Dokument, ein Monat später. Und es ist so, dass da etwa 50 bis 60 Leute in einer Zelle sind. Und es gibt Essen vielleicht für 20. Und da muss man schon zulangen, dass man was zu essen kriegt. Jedenfalls, nachdem er ein halbes Jahr schon da drin war, hatte ich wieder mal so einen Effekt, dass ich Gott vernommen habe. Und er hat zu mir gesagt, ich soll dort hinfahren, den aus dem Gefängnis befreien. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie logisch das ist, gell? Also ich bin Österreicher und ich habe kein Verwandtschaftsverhältnis mit diesem Menschen. Also was sollte ich da erreichen? Aber das war so deutlich, so klar, dass ich mir einen Freund geschnappt habe und mit dem nächsten Charterflug runter in die Türkei. Aber überhaupt keine Ahnung, was dort los ist. Also welcher Zeitplan oder was am Programm steht. Seine Frau und der Vater von ihr haben uns abgeholt. Die konnten nicht Deutsch, wir nicht Türkisch. Jetzt haben wir uns mit so einem mini kleinen langen Scheit Wort für Wort versucht, grob zu unterhalten irgendwie. Dabei hat der Vater irgendwas erzählt, ein richtig so ein uriger Bauer mit Bluderhose, weißt du was, wo die Hose in die andere Richtung geht wie der Mann, der sich da fortbewegt und erklärt uns, dass er zu Hause einen Mercedes hat. Gell? Kann man sich gar nicht vorstellen, so einen Bauern mit Bluderhose und weißen Haaren und so, gell? Dann später stellt sich heraus, dass das der Name von seinem Esel ist. Also so ein silbergrau Metallisé-Esel, Mercedes. Es war einfach gute Unterhaltung, also, weil das war ja wirklich ernst. Seine Frau hat ja eher geheult dort am Flughafen, wie sie uns abgeholt hat, als dass sie fröhlich war. Weil im Prinzip ja er der Mann von ihr, der das Geld verdienen sollte, im Gefängnis war. Und da gibt es keine Lösung, dass der Staat da jetzt eine Sozialleistung bietet, weil wer im Gefängnis ist, wird jetzt Familie versorgt. Das gibt es dort nicht so. Und dadurch war das schon eine kritische Situation. Jedenfalls haben wir gesagt, ja, wir müssen irgendwas tun. Und dann erinnert sie sich, ja, einer von den Mitgefangenen hat sie angerufen, wenn sie irgendwas braucht, dann soll sie sich melden. Und dann, der war im Tourismusgeschäft, der konnte Deutsch, dann haben wir dort angerufen, ob er uns nicht helfen möchte als Übersetzer. Sagt er, ja, aber nur, wenn wir ihn nicht bekehren. Weil nämlich, wenn er Christkind werden würde, wie er das bezeichnet hat, dann ist er für seinen Vater wie tot und das wollte er nicht sein. Da haben wir gesagt, keine Sorge, wir bekehren dich nicht. Weil nämlich unser Freund in der Zelle allen 60 Insassen schon erzählt hat, was er mit Jesus erlebt hat. Und alle haben die Möglichkeit gehabt, sich zu bekehren da in der Zelle. Jedenfalls haben wir uns dann am nächsten Tag getroffen. Der hat uns dann ein bisschen so aus dem Leben in der Zelle erzählt, über Foltermethoden und so Sachen, weil es wird standardmäßig jeder gefoltert. Das ist einfach so ein Art Ritual, weil man hat so viele ungeklärte Fälle an Verbrechen in der Türkei, dass man jetzt jeden durch solche Hilfsmaßnahmen dazu führt, dass er 2, 3 weitere Geständnisse ablegt, damit man in der Statistik sozusagen ein paar Fälle gelöst hat. Und das hat jetzt gar nichts mit Glauben zu tun, sondern es wird einfach so als ganz einfache, rationelle Möglichkeit genützt, um die Statistik zu bereinigen. Und das erspare ich Ihnen jetzt, die Details von diesen Methoden, die da angewandt wird. Jedenfalls haben wir gesagt, bitte gehen wir in den Justizpalast und versuchen wir mal, eine Erlaubnis zu kriegen, ihn zu besuchen in der Zelle. Und allein das, stellt euch mal vor, in Deutschland geht man als völlig Unbekannter ins Gefängnis und möchte einen völlig unbekannten Gefangenen besuchen. Das ist zumindest ein gewisser bürokratischer Aufwand in Deutschland. Jetzt könnt ihr euch das ausrechnen, wie viel mehr in der Türkei. Jedenfalls, wir kommen dort an in dem Justizpalast und es war ein Gestank in dem Haus. Nur jede 5. Glühlampe hat funktioniert und es war einfach ein Chaos. Inmitten von dem werden uns die Pässe abgenommen und wir haben keine Ahnung, womit wir rechnen können und was da jetzt passieren wird. Und wir stehen da herum einen halben Tag, zwischendurch mal raus, um frische Luft zu holen. Was können wir da machen? Und jedenfalls war das einfach wirklich, da hätte eine kleine Kamera, so wie man es heute haben könnte, hätte man damals gebraucht, um das mit aufzunehmen. Das wäre schon ein kleiner Thriller gewesen, einfach nur diese Atmosphäre da festzuhalten. Aber man staune, nach ein paar Stunden kommt ein Dokument und ich habe alleine, mein Freund leider nicht, die Erlaubnis bekommen, ins Gefängnis unseren Freund zu besuchen. Ja, so sind wir hinausgefahren ans äußere Ende mit so einem Dolmusch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Dolmusch, das sind so die öffentlichen Verkehrsmittel, wo so circa 20 Leute reingehen und 30 drinnen sind, mit Ziegen und anderen Kleintieren. Und mit dem fährt man dann raus an den Stadtrand, dort ist das Gefängnis. Und dort bin ich dann hineingekommen und von einem Gitter, das hinter mir zugesperrt wurde, in das nächste Gitter und das nächste Gitter. Und dann bin ich so in einer Zelle gesessen, gut abgeschlossen, sicher vor allen Gefahren rund um mich herum und musste warten. Und keiner hat gesagt, was passiert. Also ich bin dann auch dort ein paar Stunden gesessen, war schon ein ganz einfaches, leichtes Gefühl, von im Gefängnis gewesen zu sein. Nach einer Zeit dann tatsächlich kommt der Wärter und bringt mich dann in die eigentliche Besucherzelle mit so einem Panzerglas, mit einem verschmierten, schmutzigen, mit rostigen Eisenstäben und so feuchte Wände, der Verputz bricht herunter, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und auf der anderen Seite sitzt mein Freund, den ich vor 6 Monaten noch so als einen stämmigen, richtig gut durchtrainierten jungen Mann kennengelernt habe, jetzt ganz, ganz relativ dünn und mit eingefallenen Wangen. Also diese Diät, von der ich vorher gesprochen habe, die hat gewirkt. Also falls jemand von Ihnen Gewichtsprobleme hat, ich kann Ihnen die Adresse geben. Gell? Jedenfalls, jetzt war die Frage, natürlich, wir sind da, wir beten und wollten ihm Mut machen. Gell? Aber ich kam gar nicht so richtig dazu. Er hat gesagt, vor 14 Tagen hatte ich einen Traum. Wenn du kommst, werde ich frei sein. Da bleibt einfach die Spucke weg. Da hast du keine Worte mehr. Dann haben wir nur noch ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich der Grund war, was da gelaufen ist, wie er da reingekommen ist und so weiter. Und dann hieß es ja, am nächsten Tag, eben auch wiederum, ohne dass wir davon Bescheid wussten, war wieder eine Gerichtsverhandlung und wir sind am nächsten Tag früh morgen schon dort gewesen und wir haben gesehen, wie mit einem offenen LKW die ganzen Gefangenen angefahren wurden auf der offenen Ladefläche und dann dort an Füßen und Händen mit Ketten gefesselt, dort hinuntergeschmissen wurden, so richtig wirklich wie in einem schlechten Film hat es ausgesehen. Und dann sind die da so hineingehoppt in das Gebäude und sind dann an der Tür gestanden und haben dann beobachtet, was da drinnen vorgeht, und wurde uns dann übersetzt, dass da ein anderer Richter, ein anderer Staatsanwalt ist, und in etwa einer Viertelstunde war der freigesprochen. Und das war gigantisch. Wir sind damals immer so zwischen Post Office und Justizpalast hin und her gelaufen, weil Handys haben wir keine gehabt, und haben unsere Freunde zu Hause angerufen, die im Gebet mit uns waren. Und auf dem Weg sagt der Übersetzer, ich hatte in der letzten Nacht einen Traum. Aber wir waren so mit dem Fokus jetzt auf diese Verhandlung ausgerichtet, dass ich gesagt habe, oh, das interessiert mich gar nicht. Gell? Und nachdem wir eben diese Meldung gekriegt haben, er ist frei, dann ist es wie Donnern von Last runter, und wir sind dann endlich mal in ein Lokal so irgendwas essen gegangen, und dann hat er erzählt, ja, er hat einen Traum gehabt. Er hat gesehen, wie er mit anderen am Wasser gestanden ist, und jemand hat ihn untergetaucht und wieder herausgeholt. Da habe ich gesagt, so ein Blödsinn. Das ist nämlich, wenn man getauft wird, und getauft wird man nur, wenn man sich bekehrt, und bekehren willst du dich nicht, weil du nicht für deinen Vater tot sein willst. Thema erledigt. Ein, zwei Wochen später haben wir ihn getauft. Jedenfalls am Nachmittag sind wir dann ins Gefängnis, unseren Freund abzuholen. Da hat er alle seine Sachen gepackt gehabt, und wir haben ihn dann geholt. Und wir sind dann in die Wohnung seiner Schwester, weil dort waren einige jetzt ihm wohlgesonnene Freunde zusammen, und die haben so eine Art Willkommensparty gegeben. Und dann war es natürlich der Schock, diese Ausländer. Wir waren jetzt die Ausländer. Das wissen Sie ja, dass Sie überall außer in Deutschland Ausländer sind. Muss man immer bedenken, gell? Jedenfalls fragen die, was machen die Ausländer hier? Und unser Freund sagte, ja, die sind gekommen, die haben im Namen von Jesus gebetet, und deswegen bin ich frei. Das war natürlich wie ein Schlag aufs Auge für diese Moslems. Die haben dann sofort angefangen, da irgendwie sich zu äußern. Aber nach einer Weile, wir haben da natürlich schön gegessen, das ist so, sitzt am Boden in Türkensitz und hat dann so verschiedenste gute Speisen, die türkische Küche ist was ganz Köstliches. Und dann stehen so drei Frauen am Fenster und schauen sich da ein Röntgenbild an, und ich frage, was ist da los? Und dann heißt es, ja, die eine hat drei so daumennagelgroße Nierensteine. Und ich habe vorgeschlagen, wenn die Frau das möchte, können wir im Namen von Jesus beten, dass diese Nierensteine weggehen. Und dann haben sie halt so diskutiert mit vielen Üs und Ös, Sie kennen das ja in Türkisch, und sind zu dem Schluss gekommen, wenn schon nichts nützt, wird schon nicht schaden. Hat die dann einfach akzeptiert, und ich habe einfach die Hände sozusagen auf die Nieren gelegt und habe befohlen, den Nierensteinen zu verschwinden. Ganz kurz und einfach. Und jetzt waren aber keine Nierensteine auf dem Silbertablett, die man den Moslems hier präsentieren konnten. Die haben sofort angefangen zu erzählen, dass sie auch ans Übernatürliche glauben. Da kommen manches Mal bei dem einen oder anderen aus der Wand so rote und grüne Masken heraus, so ganz bösartige Gesichter, erschreckend. Das haben die erlebt. Und die anderen sagen, bei uns kommt es mal vor, dass so die Tassen und Teller aus dem Schrank herausschweben, mitten in den Raum, und dann, peng, fällt der ganze Ding runter und ist kaputt. Dann sage ich, findet ihr das so toll, dass ihr immer wieder neue Tassen und Teller kaufen müsst? Oder wäre das jetzt nicht irgendwie besser, wenn diese Frau keine Nierensteine mehr hätte? Also ich habe jetzt nicht extra gesagt, dass das jetzt was dahinter steckt, weil ich habe in der weiteren Zeit festgestellt, dass sehr, sehr viele Moslems Erfahrungen, leibhaftige Erfahrungen mit Dämonen haben. Das ist für die so normal, wie bei uns Kaffee trinken. Das ist nichts Spektakuläres, nichts Sonderbares, das ist Alltag. Ja, jedenfalls, diese Frau, um die es ging, die ist Krankenschwester und hat am nächsten Tag sofort einen Ultraschall machen lassen, und dann kam die Bestätigung, kein Nierenstein mehr da. Und es ging sofort, da brauchte man noch kein SMS und kein Internet damals. Das hat trotzdem, alle, die da waren, haben das Bescheid gewusst. Und wir sind mit unserem Freund in seine eigentliche Heimatstadt 140 Kilometer östlich gefahren, und dort wussten es auch schon alle. Und einer von den Freunden hat dann gefragt, kann Jesus auch Krebs heilen? Und die Leute, die da Bibel lesen, die wissen das, dass Jesus jede Krankheit geheilt hat. Ohne Ausnahme. Also muss man diese Frage einfach schon mal rhetorisch mit Ja beantworten. Jesus heilt auch Krebs. Und ich habe mir gedacht, gut, der ist jetzt zufrieden, Antwort gegeben. Das war es aber nicht. Der ist aufgesprungen, ist nach Hause gefahren, hat seine Tochter geholt, die quasi als unheilbar diagnostiziert war und hat ihm gesagt, ja, könnt ihr da was machen? Und die ganze Meute war wieder da, die sind alle da gewesen und haben, wie die Aasgeier, sind die da gesessen und haben gesagt, so von der Einstellung her, hoffentlich passiert da nichts Gutes im Namen von Jesus, weil sonst ist es ein schlechtes, ein Minuspunkt für die Moslems. So war die Stimmung und war richtig so heiß geladen und absolut nicht so, dass man Hoffnung und Glauben oder so irgendwas entwickelt hätte. Dann kam noch dazu irgendein alter Onkel, für den ersten Teil oder für den... Also, muss der größere CD nehmen. Okay, machst die CD voll und dann erzähle ich den Rest. Jedenfalls kam der richtig eine dunkle Gestalt und wir durften dann, kam der Hausherr und gesagt, heute könnt ihr nicht beten, weil wenn der da ist, dann würde der ganz rabiat werden. Gell? Es war so richtig entspannend. Und wir konnten mit dem Mädchen ein bisschen Deutsch reden, weil die in der Schule Deutschunterricht gehabt hat. Und jedenfalls hat der Vater uns dann am nächsten Tag in sein Haus eingeladen. Und dort war es dann noch ärger, da kam dann noch ein Verwandter aus Ankara eingeflogen, der Wissenschaftler ist und der gesagt hat, Religion, ob Islam oder Christentum, das ist nur was für ganz Blöde. Und da war die Atmosphäre noch schlimmer. Da mussten wir einfach mit dem Mädchen in einen Nebenraum gehen, haben dann gebetet. Und natürlich, dieser Druck war enorm. Und ich selber habe das noch nie erlebt, wie durch Gebet in meiner Gegenwart jemand von Krebs geheilt wurde. Dann, das ist schweißtreibend, wenn dann die Meute da so herumsitzt wie Aasgeier. Und ich habe mich erinnert, dass in der Bibel steht, immer wenn Jesus irgendetwas Gravierendes gemacht hat, heißt es, er blickte zum Vater in den Himmel und sah, was der Vater hat. Und dann hat er das ausgesprochen und dann war das immer 100%iger Treffer. Da habe ich gedacht, ja, wie geht das jetzt? Und habe das versucht, irgendwie zu verstoffwechseln, irgendwie so, dass ich das... Es war so, wie wenn man so gefühlsmäßig sich ausstreckt und die Arme und die Beine länger werden, bis man in den Himmel reicht. So ungefähr hat sich das angefühlt. Und ich hatte nur den Eindruck dann, wenn das Mädchen das nächste Mal den Kopf wascht und das Mädchen hat so Wucherungen auf der Kopfhaut gehabt, wird was passiert sein. Mehr konnte man nicht bieten. Schon wieder nichts Spektakuläres. Schon wieder nichts für diese ganze Meute, dass die begeistert sein kann. Schon wieder haben sie zu spotten gehabt. Aber dann, dieses Mädchen, 15 Jahre jung, hat dann in einer Runde, wo die eigentlich nichts zu verloren hat, in der Regel in einer türkischen Gesellschaft, hat die das Wort ergriffen und gesagt, was ich jetzt erlebt habe, ist wie von Neuem geboren sein. Und es war so ein Hammer. Völlige Stille, das hat es vorher gar nicht gegeben, Stille. Das war nur ein einziges Tohuwabohu. Und wie wir dann die Technik, die nächste CD einlegen und dann segne ich den so lang wie das zu spüren war. Und dann fängt er sich an, da an meine Brust zu schmiegen, wie ein Steiftierchen, total super. Haben gedacht, okay, wenn es dem Spaß macht. Und nach einer Weile kommt dann aber der Vater um die Hausecke gelaufen und schreit da was in Türkisch und winkt mit den Händen, so als irgendwo, als würde irgendwas brennen. Also ganz aufgeregt. Und wir haben nicht mitgekriegt, was da los ist. Und erst später hat man uns dann übersetzt, der hat gerade an dem Tag den Esel verkauft, weil der Esel war nicht mehr zu ertragen, weil er hat die Menschen, die in seine Nähe gekommen sind, gebissen und getreten. Und er war froh, dass er ihn verkauft hatte. Und jetzt sind wir zurück zum Esel noch einmal. Ich bin hin und habe dann das demonstriert, so mit meinen Fingern an seinen Lippen und gesagt, der beißt niemand mehr. Das ist jetzt ein gesegneter Esel. Und wir haben den Käufer überboten und haben sozusagen mit einem höheren Preis den Esel wieder in die Familie zurückgekauft, damit dieser gesegnete Esel dort im Haus bleiben kann. Und jetzt kommt der Clou. Nämlich, der Wissenschaftler hat es mitbekommen. In der Zwischenzeit kriegen wir auch den Anruf von der Familie mit dem Mädchen, dass nachdem die den Kopf gewaschen hat, die eine Hälfte von diesen Wucherungen frei waren. Diese ganzen narbenähnlichen Wucherungen am Kopf waren weg, auf der einen Hälfte. Das hat aber diesen Wissenschaftler überhaupt nicht begeistert oder überhaupt nicht irgendwie beeindruckt. Aber wie das mit dem Esel war, das hat den geknackt. Auch der hat sich dann bekehrt. Der hat nämlich gesagt, Menschen kann man manipulieren, aber Esel nicht. Ich hoffe, es sind heute ein paar Esel hier, die nicht manipulierbar sind und empfangen können, was es an Segnungen gibt. Jedenfalls so in dieser Art ist es Tag ein, Tag aus dahingegangen. Wir waren 3 Wochen dort, jeden Tag zum Mittag und am Abend irgendwo in einem Haus, wo so 20, teilweise bis 50 Leute da waren, die eben gehört haben, aha, das ist passiert, und jeden Tag sind Kranke geheilt worden. Und umgekehrt wie hier. Hier wird es so, dass etwa von 10 einer geheilt wird, dort von 10 9. So ungefähr war das Verhältnis. Und am Ende dieser Erfahrung habe ich natürlich die Frage gestellt, habe ich jetzt einen besonderen Auftrag für die Türkei? Aber die Rückmeldung von Gott war, dass das alles nur die Antwort auf meine ursprüngliche Frage ist von dem technischen Handbuch. Ist das, was in der Bibel steht, heute noch so relevant wie was weiß ich wann? Und jetzt muss man sich das vorstellen, jetzt hat Gott mich das auf diese Weise erleben lassen. Ist das nicht der Hammer? Und Sie können sich jetzt auch vorstellen, dass ich ein sehr naiver Gläubiger geworden bin. Ich glaube inzwischen wirklich alles, was in der Bibel steht. Obwohl ich noch viele Dinge nicht verstehe, glaube ich sie trotzdem. Weil ich habe einige Dinge wirklich so leibhaftig erlebt, wie die ich jetzt geschildert habe. Und noch einige mehr. Und natürlich, wenn es jetzt ein technisches Problem nicht gäbe, ich kann jetzt auch von vielen solchen Dingen hier aus Deutschland erzählen, weil man, bitte? Weil nämlich, jetzt könnte man nämlich den Trugschluss haben und sagen, ah ja, Türkei, gell? Oder das ist eine Besonderheit, weil da gibt es tollen Geschichten von Asien, es gibt die tollen Geschichten von Afrika, es gibt die tollen Geschichten von Südamerika, aber bei uns hier in Deutschland, oh, tote Hose. Irrtum. Nur als kleines Zuckerl. Wir haben so ein kleines Team von so Hardcore-Christen bei uns im Dorf, die so einigermaßen mit mir zusammen so naiv gläubig sind. Und tatsächlich einfach glauben, was da drinnen steht. Und wir versuchen einfach keine Grenzen zu setzen, selbst wenn wir natürlich begrenzt sind, keine Frage. Und wir hatten das Problem, dass wir mit der Bürgermeisterin in Kontakt gekommen sind und die Situation war sehr vertrackt in unserer Situation, dass der Gemeinderat 90% gegen die Bürgermeisterin war und wir hatten den Eindruck, das ist keine gute Situation, weil da lässt sich nicht so leicht regieren. Und man hat es auch gesehen, es war einfach nur ein Desaster. Es war richtig teilweise Bösartigkeit, die da im Raume war. Und wir haben einfach angefangen, dafür zu beten, dass sich das verändert. Und wir haben Eindrücke gekriegt, was da die Ursachen sind und so weiter und so fort. Und auf dem Weg dorthin kam es dazu, dass wir den Mann von der Bürgermeisterin kennengelernt haben und der war Frührentner, oder ist er immer noch, weil er ein hochrangiger Soldat in Afghanistan war und in seiner Tätigkeit mit einigen ganz grausamen Todesfällen zu tun gehabt haben, wo so zerbombte kleine Kinder in seine Hände gekommen sind, wo sozusagen die Körperteile da herumgelegen sind und all diese Dinge sind dann wie ein Film ständig bei ihm runtergegangen und er konnte einfach nicht mehr das abschalten, konnte nicht mehr schlafen und war völlig fertig. Und wir haben ihn dann mal gefragt, ob er das möchte, dass wir für ihn beten. Und er war dem nicht abgeneigt und hat sich dafür sozusagen entschieden. Und nach dem Gebet war das weg. Und das ist ein ganz vernünftiger Mensch im Prinzip. Und er hat ja alle Möglichkeiten, die es gibt, um seinem Problem zu helfen, natürlich ausprobiert. Und die haben alle nicht geholfen. Und jetzt war es ein schlichtes, einfaches Gebet an einem Abend. Und am nächsten Tag oder danach war das Ganze weg. Das war natürlich, der war 3 Tage lang etwas neben der Kappe, ist da herumgelaufen und gefragt, was ist da los, wie kann das sein und was seid ihr für Typen und so weiter und so fort. Und dann hat das Gebet für den Ort dazu geführt, dass bei der nächsten Gemeinderatswahl eine völlige Veränderung der Situation war und plötzlich eben ein ausgewogener Gemeinderat da ist und einer von den neuen Gemeinderäten, dessen Sohn ist ganz dramatisch verunglückt im Verkehr und musste an der Unfallstelle reanimiert werden und man hat wenig Aussicht auf Überleben gegeben, wurde dann mit dem Hubschrauber in die Universitätsklinik gebracht und der Mann der Bürgermeisterin ist befreundet mit dem, hat sozusagen diese Schocknachricht bekommen und nachdem er sich selber von dem Schock ein bisschen erholt hat, hat er gesagt, die wissen, wie beten geht, das hat er ja selber jetzt erlebt an sich. Der nächste Schritt für ihn war, er ist zu uns gelaufen und hat so quasi gesagt, das ist eben gerade passiert und betet dafür. Und wir haben sofort angefangen zu beten und dann, er hat sofort dann per Handy von dem Vater aus der Universitätsklinik die Schritte der Veränderung durchgegeben bekommen, die einhand gegangen sind mit dem, was im Gebet gelaufen ist. Und der Kerl ist aus dem Koma erwacht, ohne Gedächtnisverlust. Und man, der hat wirklich schwere Schädelbrüche gehabt und Lungenquetschung und drum und dran. Und wie gesagt, die Ärzte hatten zuerst gar keine Hoffnung, dass er durchkommt. Und innerhalb von weniger als einem halben Jahr hat er wieder weiter studiert. War der so weit hergerichtet, dass der wieder studieren konnte. Das sind nur so einige Dinge, die eben auch hier bei uns im normalen Alltag passieren. Und die Quintessenz, wenn wir jetzt uns fragen, Niedergang oder Chancen, dann gibt es für mich persönlich nur eine Antwort. Chancen gibt es nur, wenn es die kritische Masse oder die kritische Minderheit von solchen naiven Gläubigen gibt, die tatsächlich keine Begrenzung ins Auge fassen, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen, dass das, was er verheißen hat, auch tun kann. Das ist der Schlüssel. Und das auch zu praktizieren. Nämlich, wer glaubt und nicht ein Täter des Glaubens ist, ist ein Illusionist, ein Fantast. Das ist für nichts. Sondern nur der Glaube, der zur Tat führt, der hat einen Sinn. Weil wenn ich glauben würde, dass Heilung möglich ist, aber für niemanden bete, dass er geheilt wird, dann ist es eine Illusion. Wenn ich glaube, dass in der Bibel steht, verkündigt das Evangelium und heilt die Kranken, das steht ja so in einem Atemzug. Ich weiß nicht, ob Sie schon eine revidierte Übersetzung haben, weil man übersetzt ja die Bibel inzwischen so, wie man es gerne braucht, damit man nicht mehr Glauben braucht. Aber in der ursprünglichen Fassung ist es tatsächlich in einem Atemzug. Evangelium verkünden und Kranke heilen. Und übrigens, dort steht, ihr heilt die Kranken. Da steht nicht, betet zu mir, bittet mich, dass ich die Kranken heile, sondern verkündigt das Evangelium und heilt die Kranken. Ist ein Befehl. Nur so am Rande, dass man weiß, wie so die Aufteilung ist. Und das ist so wichtig. Wir brauchen in der Gesellschaft tatsächlich eine kritische Masse von Christen, die das ernst nehmen. Und dazu lade ich Sie ein, wenn Sie noch kein Christ sind, in dem Sinne, wie dieser Moslem vorher kein Christ war, wenn Sie im Prinzip nur ein Briefmarkenchrist sind, dann empfehle ich Ihnen, laden Sie Jesus Christus ein als diesen Herrn und König, damit es geschehen kann, was in Vater unser gebetet wird, was man so gerne so spricht. Dein Reich komme. Das heißt, dass er herrschen darf. Dein Wille geschehe. Das heißt, dass ich gehorsam sein möchte. Das sind so einfache Dinge. Wir müssen das nur einfach so simpel ernst nehmen, was man vielleicht schon Jahrzehnte, Jahrhunderte nachgeplappert hat. Das ist so tief und so inhaltsstark. Und dann wird man das auch erleben, dass das ganz, wenn er sehnt sich danach, dass endlich ein paar mehr Leute das auch annehmen und praktizieren. Und wir sind ab morgen, also morgen ab 14 Uhr noch beisammen und da versuche ich, das jetzt konkret zu vertiefen, wie man das praktisch macht und wie man das umsetzen kann, weil es geht ja darum, dass wir im November hier eine Ernteveranstaltung haben, eine gemeinsame. Wisst ihr, was eine Ernteveranstaltung ist? Jetzt kann man rausschauen, jetzt gibt es so Maschinen, die machen auch gerade Ernteveranstaltungen. Die gehen nicht hin mit der Hand und tun einfach Körnchen für Körnchen herunterholen. Haben Sie schon gesehen? Also das macht man jetzt nicht mehr. Die haben so 5-6 Meter breite Geräte, wo die rum, 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 rum. Und hinten kommen säckeweise, kommt die Ernte raus, gell? Und man sowas in der Art könnte man im November auch erleben. Wenn es ein paar gibt, Jesus sagt, bittet darum, dass es ein paar Arbeiter für die Ernte gibt. Und das versuchen wir jetzt morgen um 14 Uhr und dann am Sonntag auch noch einmal hier so ein bisschen zu motivieren und in Gang zu setzen, wie es erlaubt wird. Also im Prinzip, ich bin ja in dem Sinn machtlos. Ihr seid mächtig. Ihr könnt dazu Ja sagen oder ihr könnt Nein sagen. Und in dem etwas willkommen geheißen wird, selbst wenn man es nicht versteht und vielleicht noch nicht erfahren hat, aber wenn man es willkommen heißt, dann ist es die beste Chance, dass es tatsächlich kommt. Und dazu würde ich mich freuen, wenn einige von Ihnen Zeit haben, trotz schönem Wetter, sich da sozusagen der Sonne zu entziehen und sich da hereinzusetzen. Ich bin gerne bereit jetzt für alle möglichen Fragen und auch für persönliche Gebete oder was immer Sie wünschen, stehe ich gern zur Verfügung. Und ich hoffe, dass dieser Kontrast von der Wirklichkeit unserer Gesellschaft und aber auch von der anderen Wirklichkeit der Kraft dessen, was Jesus Christus bewirkt hat, dass das ein bisschen drüber gekommen ist. Man muss ja unterscheiden. Es wird in der Christenheit sehr oft von Jesus Christus gepredigt, wie er 3,5 Jahre auf der Erde gewirkt hat. Das ist aber nicht mal ganz die halbe Wahrheit. Jesus Christus sitzt jetzt zu Rechten des Vaters und es ist ihm gegeben, alle Macht und Gewalt auf Himmel und auf Erden. Und er betet in Johannes 17, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Vater, die gebe ich ihnen. Da meint er sie hier. Und das sagt der, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist. Oder wenn man so erste Kapitel von Epheser da liest, 16, 17 und so weiter, er gebe uns den Geist der Offenbarung und Erkenntnis, damit wir kapieren, was wir alles bekommen haben. Wie herrlich diese Dinge sind, die er uns geschenkt hat. Und wie mächtig die Kraft ist, die in euch wirksam werden soll. Nämlich dieselbe Kraft steht dort, mit der er Jesus Christus aus dem Toten auferweckt hat. Und diese Totenauferweckung war etwas anders wie die vom Lazarus, der dann wieder gestorben ist. Sondern in dieser Totenauferweckung wurde das gesamte Übel der Menschheit mit einem Schlag, mit einem Male gelöst. Das Übel der ganzen Menschheit, der Vergangenheit und der Zukunft gelöst. Das war so eine Krafterweisung, das übersteigt ganz unsere Vorstellung. Und diese Kraft ist in jedem von uns wirksam. Steht im Epheserbrief. Mal mit Genuss lesen, was da Vers 17 ansteht. Und das sind so Dinge, die werden wir jetzt morgen und übermorgen versuchen, ein bisschen näher anzuschauen. Und ich hoffe, dass ihr euch begeistern lasst von dem. Denn das ist wirklich der Hammer. Okay? Also, viel Spaß dabei.